Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Was ist eigentlich Wahrheit? Und wie viel hat das mit unserer Wahrnehmung zu tun? Ich meine, eigentlich ist ja klar, dass wir jeder unsere eigene Wahrheit haben und unsere ganz eigene Perspektive auf die Welt. Und selbst, dass wir behaupten können, dass irgendetwas blau ist, liegt nur daran, dass sich die Menschheit irgendwann mal darauf geeinigt hat, kurzwelliges Licht so zu bezeichnen. Wenn irgendwann mal ein Alien unsere Erde besucht, das eine andere oder keine Farbwahrnehmung hat, dann kann die Welt für den Kollegen aus dem All auch ziemlich farblos aussehen. Kann man sich schon die Frage stellen, wie sehr kann man sich eigentlich auf unsere Wahrnehmung verlassen? Oder wo machen wir vielleicht sogar Fehler, wo wir aber der Überzeugung sind, das ist so? Und was bedeutet das wiederum für das, was wir für die Wahrheit halten? Damit hat sich Kai Schreiber intensiv beschäftigt. Kai hat Physik und Philosophie studiert und ist dann in die Neurowissenschaften gewechselt. Und mit diesen drei Perspektiven im Gepäck hat er ein Buch geschrieben. Wahre Lügen, warum wir nicht glauben, was wir sehen, heißt es. Und genau darüber sprechen wir jetzt.
Wahrheitsfernes Gerede ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das schreibst du gleich am Anfang deines Buches. Ist so ein bisschen erschreckend. Ist das wirklich so?
Ich glaube schon, ja. Also es erschreckt mich jetzt selber auch ein bisschen, wo du das gerade sagst. Ja.
Das ist natürlich, das steht da, ich bin mir ganz sicher.
Steile These, das steht da bestimmt. Das glaube ich auch eigentlich. Aber es ist natürlich erstmal, erschreckt man schon ein bisschen. Das Problem ist, dass die Wahrheit, da kommt man ja gar nicht so richtig dran. Und deswegen, allein schon deswegen, ist das meiste, was man so sagt, hat mit der Wahrheit in dem Sinn erstmal gar nichts zu tun.
Da bin ich fast geneigt, irgendwie wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit irgendwie zu beginnen und dich nach einer Definition zu fragen, was ist denn eigentlich Wahrheit? Gibt es eine Antwort auf so eine Frage, die nicht die nächsten 50 Minuten sprengt?
Da gibt bestimmt eine Antwort darauf, aber ich weiß nicht, ob die sonderlich nützlich ist. Also ich meine, so heuristisch oder was man so im Alltag mit Wahrheit meint, ist natürlich, dass man irgendwas glaubt, was, wenn man es anwendet, in dem Sinn von, ich handle jetzt aufgrund von dem, was ich glaube, dann führt das zu den Konsequenzen, die man erwartet. Das wäre zum Beispiel so eine praktische Definition. Dann ist meine Annahme, die ich da reingesteckt habe, die ist immer noch nicht garantiert wahr, weil es gibt natürlich eine Menge andere Glaubenssätze, die ich haben könnte, die dieselbe Wirkung haben. Das heißt, selbst da, aber das ist sowas, was man praktisch, würde man denken, das ist Wahrheit. Ich glaube was Wahres, wenn ich damit handeln kann und dann passiert auch das, was ich gern gehabt hätte.
Haben wir am Ende alle unsere eigene Wahrheit, weil wir eine eigene Sicht auf die Welt haben und uns vielleicht mit den Schrauben, die wir zur Verfügung haben, das zurechtdrehen, was wir sehen und erleben und hören und verarbeiten?
Das ist auf jeden Fall so, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben und das merkt man ja auch, wenn man sich mit Leuten länger unterhält, findet man eigentlich mehr und mehr raus, dass man am Ende dann ganze Begriffe, hat man lang drüber geredet und dann stellt man fest, man hat was ganz anderes gemeint damit.
Und das ist so ein bisschen, also das ist ein ganz spannendes Spiel, wenn man anfängt, sich darüber klar zu werden, was eigentlich Wahrheit im Zweifel heißt oder Unwahrheit, weil dann wird es auch ganz schwer, sich über Wissenschaft zu unterhalten. Also was ist eine objektive Wahrheit dann am Ende? Eigentlich nur irgendwas, was man wirklich objektiv in Zahlen messen oder errechnen kann?
Ja, objektiv ist eh ein ganz schwieriger Begriff, weil das kann ja sozial definiert sein. Machen ja viele, dass sie sagen, das, was die Mehrheit der Forscher glaubt, das ist die objektive Wahrheit. Das ist natürlich ganz gefährlich, weil wenn die zufällig alle denselben Irrtum da reinstecken, was oft genug passiert, dann hat man objektiven Blödsinn. Und mit den Zahlen kommt man auch nicht sonderlich weit, weil dann, also ne, da hat man das Reproduktionsproblem, müsstest du das ja irgendwie 10, 20 Mal nachbauen. Das geht schon nicht. Du kannst dieselbe Situation nicht wiederherstellen. Das heißt, dann musst du schon was wegnehmen, was abstrahieren. Das ist alles schwierig.
Und du merkst schon, das stößt jetzt irgendwie schon ganz viel in meinem Kopf an, wo ich eigentlich gar nicht mit dir hin wollte, weil eigentlich wollte ich ja nur an diesen Satz hier, ne? Wahrheitsfernes Gerede ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Ja, aber deswegen bin ich auch so erschrocken.
Ja. Wenn das tatsächlich so ist, was machen wir denn dann? Also wie gehen wir denn am besten mit dieser Erkenntnis um?
Ich glaube ja, dass der Satz, obwohl ich jetzt erschrocken bin, dass der gar nicht so schlimm ist, weil wenn man sich damit mal angefreundet hat, selbst wenn der größte Experte sich hinstellt und sagt, so ist es, dass das möglicherweise nicht stimmt, dann kann man entspannter damit umgehen und dann kann man sich vor allem klar machen, dass es die absolute Wahrheit gar nicht zu geben braucht, dass man sich bemühen kann, es so richtig wie möglich zu machen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende übrig bleibt. Und man muss halt dieses Bewusstsein haben, dass es diese Untiefen gibt und dass man die vermeiden muss, damit man nicht da auf Grund läuft mit dem Zeug, was man so redet.
Aber ist natürlich eine ganz spannende Frage, gerade auch so in der Zeit, in der wir leben. Fake News ist so ein Begriff, der seit ein paar Jahren die Runde macht. Die Welt wird komplexer, alles Mögliche prasselt auf uns ein. Und das sind nicht nur Nachrichten, es ist Social Media, es ist alles Mögliche. Und wir haben dann am Ende eigentlich nur noch so ein bisschen was wie ein paar Institutionen, denen wir vielleicht aus einer Art Vertrauen, Glauben schenken oder aus einer Art Erfahrung Glauben schenken, aber am Ende bleibt uns dann vielleicht nur unser Bauchgefühl? Sowas wie Intuition, schwieriges Wort.
Ja, Intuition ist auch schwierig, weil die basiert ja auf dem, was man so die letzten Jahre so erlebt hat, und das muss ja auch nicht richtig sein. Mhm. Wir merken es ja oft genug. Also,
ich weiß nicht, ob du auf das anspielst, was ich gerade im Kopf habe. Da gab es mal so eine Sendung auf Sat.1 vor vielen, vielen Jahren.
Mit dem Zonk
und drei Toren. Mhm. So, und dann hast du dich auf Tor A festgelegt, stehst da, Stresssituation, alle Scheinwerfer sind auf dich, Kameras und so weiter. Du hast dich auf A festgelegt, dann kommt der Typ, öffnet Tor C, ja, und da ist schon mal nicht der Hauptgewinn hinter. Und dann kommt die große Frage, was machst du jetzt? Bleibst du bei Tor A oder wechselst du auf Tor B? Und die meisten Leute bleiben bei Tor A, und das ist falsch?
Ja, ich glaube, die meisten Leute bleiben bei Tor A, aber das ist gar nicht der zentrale Punkt. Der zentrale Punkt, dass die meisten Leute denken, es ist egal. Mhm. Und man bleibt dann bei Tor A, wenn man so eine konservative Neigung hat, wenn ich mich mal entschieden habe und es spricht nichts dagegen, dann bleibe ich dabei. Mhm. Aber eigentlich ist es, glaube ich, unsere Intuition. Ich habe dann zwei Türen. Ich weiß nichts, also ist egal, ob ich wechsle oder nicht.
50-50.
Genau, das ist ja, historisch ist das irgendwann Ende der 90er in einer Zeitschriftenkolumne veröffentlicht worden, und dann haben wirklich Mathematikprofessoren dahin geschrieben und Blödsinn behauptet. Und in der zweiten Runde, das war das besonders Dramatische, hat die Journalistin dann erklärt, warum ihre, also erstmal die Auflösung, man muss wechseln. Mhm. Also man hat doppelt so große Gewinnchancen, wenn man wechselt in der Situation. Wir reden sicher gleich drüber, warum das so ist, weil das glaube ich selber auch nicht. Da muss ich das jedes Mal nachrechnen.
Ja, ganz schlimm. Es ist wirklich faszinierend. Aber die Warum-Frage, die umkringel ich ja nochmal und lass dich erstmal ausreden.
Die lustige Komponente damals war, dass die das dann eine Woche später, nachdem sie irgendwie, ich glaube, wirklich Tausende von Leserbriefen bekommen hat, unter anderem eben von Profi-Mathematikern, mhm, die alle gesagt haben, so ein Quatsch, das ist natürlich egal. Und dann hat sie erklärt, warum das nicht egal ist. Und dann hat sie Briefe immer noch von Profi-Mathematikern bekommen, die gesagt haben, da kann man mal sehen, was das schlechte Erziehungssystem anrichtet. Und die Pointe ist natürlich, dass diese Professoren Unrecht hatten und diese promovierten Mathematiker hatten Unrecht. Das ist jetzt keine besonders, muss aufpassen, das ist jetzt keine besonders dramatische Pointe, weil gibt eigentlich keinen Grund, warum ein Mathematikprofessor jetzt in so einer Intuitionsalltagsfrage, was das letztlich ist, das ist ja keine mathematische, verstiegene Theorie.
Also ja, also nichts, wo sich dann irgendwie Leute jahrelang Gedanken drüber machen und große Formeln an Tafeln schreiben wahrscheinlich, ne?
Große Formeln gibt es da nicht, aber jahrelang Gedanken gibt es schon. Und es gibt auch, wenn man das googelt, was ich nur Leuten empfehle, die sich für mathematische Kuriosa interessiert, ergibt eine Literatur, die dann so Fragen stellt wie, wenn der Moderator, wenn ich meine Tür gewählt habe, immer, wenn er die Wahl hat, die Linke nimmt, ändert sich dann das Problem. So, da gibt es tatsächlich Paper zu. Man kann sich da verlieren in dieser
Welt. Ich habe nichts gesagt, alles klar. Soll man das Warum noch versuchen zu erklären?
Es gibt, ja, unbedingt, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, keine Ahnung, das ist ja auch, wir sind ja jetzt getrennt von den Leuten, die das hören durch Wellen, glaube ich, weiß nicht so genau.
Ja, in irgendeiner Art von, also Wellen gibt es schon auch, ne? Digital, DAB ist auch eine Welle, und ich weiß gar nicht, wenn es um das Netz geht, das sind es eher so, weiß ich nicht, Lichtleiter, Punkte oder sowas, ne?
Teilchen. Also, meine Erfahrung ist, dass man immer so ein direktes Feedback braucht, weil die Leute meistens an irgendeiner Stelle aussteigen aus der Erklärung. Und wenn man das nicht hat, wird es leider doppelt schwierig, aber wir versuchen es mal.
Ihr könnt ja alle einfach mal laut die Hand heben, wenn ihr raus seid.
Sehr, sehr gute Idee. Ja. Ohrenbetäubend. Also, am Anfang hat man sich eine Tür ausgesucht. Und es fehlen so ein paar Randbedingungen, damit das Ganze mathematisch funktioniert. Die eine Randbedingung ist, der Preis ist zufällig hinter einer der drei Türen. Da wird nicht geschummelt oder sonst wie irgendwie, sondern es ist vollkommen so unbestimmt, wo der ist. Mhm. Das heißt, am Anfang, egal welche Tür man ausgesucht hat, ein Drittel der Fälle hat man die richtige Tür, mit zwei Dritteln der Fälle hat man die falsche Tür. Mhm. Das ist einfach okay.
Bis dahin bin ich dabei.
Ja. Jetzt kommt der schräge Moment, in dem der Moderator eine der anderen beiden Türen aufmacht. Und kurzer Ausflug, das kann er immer, weil entweder haben wir den Preis gesucht, dann kann er sich sogar aussuchen, welche der beiden anderen er aufmacht, weil die beide leer sind. Oder wir haben eine leere Tür, aber dann gibt es immer noch eine andere leere. Dann kann der Moderator sich nichts mehr aussuchen, dann muss er die zweite leere aufmachen, aber es geht immer. Das heißt, er macht jetzt eine leere Tür auf. So, und jetzt haben wir zwei Türen übrig. Unsere Intuition sagt, 50% sind zwei Türen, wir wissen nicht, wo es ist. Aber am Anfang haben wir uns für eine Tür entschieden. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis da war, war ein Drittel.
Mhm.
Daran kann sich gar nichts geändert haben, weil wenn sich daran was ändern sollte, müsste der Moderator den Preis woanders hinstecken. Das tut er aber nicht.
Aha.
Wenn der Preis da war, in dem einen von drei Fällen, dann ist er immer noch da. Wenn der Preis da nicht war, in den anderen beiden Fällen, dann ist er in der Tür, die jetzt noch zu ist.
Mhm.
2-1. Wir müssen wechseln, weil in 2 von 3 Fällen ist der Preis hinter der anderen Tür. Und jetzt, ich hab die Hände hochgehen hören. Ich weiß nicht, wie das
du siehst
technisch, aber also, ich hab's gehört.
Ne, Sonntagmorgen, ne, es ist, du siehst auch auf meiner Stirn die andere oder eine Falte jetzt, ne? Aber grob bin ich bei dir.
Es fühlt sich an wie so ein Taschenspielertrick. Ich kenne das Gefühl genau. Man geht die ganze Argumentation mit und am Ende sagt man, das kann aber ja gar nicht sein. Also hat man mir gerade irgendwie eine Taube im Ärmel untergejodelt. So. Aber es ist wasserdicht und man kann es auch noch auf andere Weisen sich klar machen, aber das ist so die ich am nachvollziehbarsten finde. Man hat sich die Tür ausgesucht und ob der Preis da ist oder nicht, hat sich nicht geändert.
Was sagt uns das jetzt über unsere Intuition?
Ja, das ist der Grund, warum das so eine zentrale Rolle in meinem Buch hat, ist einmal das mit der Intuition, aber das ist fast die Nebensache. Mhm. Die Hauptsache ist, dass die Mathematik, die dahinter steckt, das ist das, was wir die ganze Zeit machen müssen, wenn wir wahrnehmen. Und zwar, wenn wir wahrnehmen, nehmen wir nicht wahr, mit 50% Wahrscheinlichkeit ist hier gerade ein Gnu vorbeigelaufen, sondern wir nehmen Sinnesdaten wahr. Also wir sehen irgendwie so einen braunen Strich vorm Fenster vorbei sausen. Und dann sagen wir, unter der Voraussetzung, dass ich gerade diese braune Schliere da draußen gesehen habe, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Gnu vorbeigelaufen ist, 50%. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil die absolute Wahrscheinlichkeit für irgendeine Wahrnehmung können wir gar nicht haben. Wir können immer nur einschätzen, wie plausibel ist das, dass die Welt so ist, wie ich denke, vorausgesetzt, dass ich das gerade gesehen habe, was ich gesehen habe. Und das ist in diesem Türenfall dasselbe. Die Frage ist nicht, wie wahrscheinlich ist die Tür, sondern die Frage ist, wie wahrscheinlich ist die Tür unter der Voraussetzung, dass der gerade die andere aufgemacht hat.
Aber das heißt, das hat auch ganz viel am Ende mit Erfahrung zu tun, wie wir wahrnehmen. Weil wenn ich irgendwie weiß, dass hier schon mal ein Reh vorbeigelaufen ist oder dass die Wahrscheinlichkeit für die Türen nun mal so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, dann handle ich ja anders, als ich handeln würde, wenn ich das möglicherweise nicht weiß.
Das, ja, genau, das ist der zentrale Punkt. Also man kann das Erfahrung nennen, ich nenne es im Buch Vorurteil. Es ist aber letztlich alles dasselbe. Also das ist auch für mich eigentlich die wichtigste Botschaft im Buch, ist Vorurteil und Erfahrung, das ist dasselbe. Mhm. Man hat so ein Vorurteil gegen das Vorurteil. Man denkt irgendwie, das will man nicht haben.
Das ist ganz schlecht konnotiert, das Wort, auf jeden Fall.
Ja, aber die wichtige Erkenntnis ist, man kann gar nichts wahrnehmen, ohne Vorurteile da reinzustecken. Das ist mathematisch, das geht gar nicht, das gibt gar keinen Sinn.
Das heißt, wir nehmen auch als Kinder oder Jugendliche anders wahr, als wir mit, weiß ich nicht, 60 wahrnehmen?
Mit Sicherheit, ja, weil die ganzen Erfahrungen, die wir haben, also mit dem Gnu, irgendwann habe ich kapiert, hier gibt es gar keine Gnus und dann kann ich auch keins mehr sehen, egal was da draußen vorbeiläuft. Und dann sehe ich aber auch das Gnu, das aus dem Zoo ausgebrochen ist und vorbeiläuft, das sehe ich dann nicht. Da denke ich dann, ein großer Hund oder ist wieder Karneval.
Ja, oder ich treffe andauernd irgendwelche Leute, weil meine Brille nicht mehr so richtig scharf ist und mein Vorurteil dann mir sagt, ich habe hier schon häufiger diese Leute getroffen, aber sie sind gar nicht, weil ich sie nicht richtig erkennen kann. Aber mein Gehirn setzt es zusammen. Ist das auch sowas in der Richtung?
Absolut, ja. Also das ist sowieso, das ist das Grundprinzip. Die Daten, die man hat, reichen nie. Man muss immer noch zusätzliche Informationen reinstecken, die man gar nicht wahrgenommen hat, sondern die man vorher schon mitgebracht hat.
Wahre Lügen, warum wir nicht glauben, was wir sehen, so heißt das Buch von Kai Schreiber. Kai ist Physiker, Philosoph und Neurowissenschaftler und hat sich damit beschäftigt, wie wir Dinge wahrnehmen und was unsere Wahrnehmung damit zu tun hat, warum wir die Dinge glauben, die wir glauben. Das Hiller-Bangen-Dilemma. Kannst du mal beschreiben, was es ist?
Das heißt in der Literatur eigentlich Gefangenen-Dilemma. Das ist so die Erklärung, die akzeptierte Erklärung dafür, also einen Schritt zurück. Das große Mysterium ist ja, dass wir, also diese soziale Komponente von Fehlinformationen, dass wir anderen alles glauben wollen, das ist so ein Kooperationsproblem. Und historisch war es ja für Biologen ganz lang ganz schwierig zu erklären, warum wir überhaupt kooperieren. Mhm. Weil Evolutionsbiologie, wir sind alle Egoisten, wir wollen alle nur, dass unsere eigenen Gene und dann vielleicht noch die von unseren Kindern, das ist so eine 20. Jahrhundert-Erkenntnis gewesen.
Der Stärkere gewinnt und so. Ne?
Der Stärkere gewinnt, genau. Und wenn zwei meiner Kinder sind ungefähr so viel wert wie ich, also wenn ich die retten kann, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich drei retten kann, dann mache ich das absolut. Dann gebe ich mein Leben hin für die drei Kinder. So, das kann man alles berechnen, aber warum sollte man einem Fremden helfen? Mhm. Gibt biologisch keinen Sinn. Und dann hat so ein Programmierwettbewerb in den 80ern hat das aufgeklärt und dafür braucht man dieses Gefangenendilemma. Mhm. Das ist einfach nur eine ganz lustige soziale Aufgabe. Zwei Leute werden bei irgendwas gefasst, bei irgendeiner Missetat und werden dann beide getrennt voneinander befragt. Und wenn der eine das dem anderen in die Schuhe schiebt und der dicht hält, dann kriegt der dicht gehalten hat, eine ziemlich hohe Strafe. Mhm. Wenn sie beide dicht halten, kriegen sie so eine milde Strafe, weil dann kann man ja nichts beweisen. Wenn sie sich beide gegenseitig verraten, dann kriegen sie beide noch eine höhere Strafe. Und das Fiese an dieser Aufteilung ist, dass es für beide immer besser ist, wenn sie den anderen verraten. Mhm. Weil wenn der andere dicht hält und ich ihn verrate, achso, das habe ich gerade vergessen, wenn der andere dicht hält und ich verrate, den komme ich straffrei davon.
Mhm. Ja, wichtiger Punkt, genau. Das heißt, ne, also egoistisch Handeln wird belohnt in dem Fall.
Ich hab's falsch erzählt, merke ich gerade. Weil die höchste Strafe ist die Verratssituation. Also wenn der eine dicht hält und der andere verrät ihn, dann kriegt der dicht gehalten hat, die höchste Strafe. Mhm. Wenn sich beide gegenseitig verraten, dann kriegen sie auch eine ordentliche Strafe, aber weniger hoch, das ist wichtig, weniger hoch als die im Verratsfall.
Okay.
Und dann hat das nämlich die komische Eigenschaft, dass die beste Lösung für beide wäre, wenn sie beide dicht halten.
Weil sie dann beide diese am mildesten beschriebene Strafe bekommen quasi.
Genau. Ja. Mhm. Aber für jeden Einzelnen ist die beste Lösung, den anderen zu verpfeifen, egal was der macht. Mhm. Und das führt dazu, dass sie beide den anderen verpfeifen und dann beide eine sehr hohe Strafe kriegen, statt der sehr niedrigen, die sie eigentlich hätten haben können. Mhm.
Das heißt, Kooperation wäre in dem Fall die Lösung.
Genau, das wäre die Lösung, aber es ist nicht zu sehen, wie man da hinkommen kann, weil egal was der andere macht, für den Einzelnen immer besser ist, ihn zu verraten. Hm. Und die Lösung dafür, die man dann in den 80ern gefunden hat, war, das funktioniert genauso wie beschrieben, wenn man sich nur einmal sieht. Aber wenn man sich, wie das Klischee sagt, mehrmals sieht im Leben, dann hört das sofort auf. Weil wenn ich weiß, der andere auf den anderen ist Verlass in solchen Situationen, dann kann ich davon ausgehen, der wird mich nicht verraten. Mhm. Und dann funktioniert das. Dann können beide dicht halten und dann kommen beide relativ gut davon.
Was heißt das vielleicht übertragen auf, machen wir es mal ganz groß, unsere Welt? Ja, also wir leben hier mit sehr vielen Menschen zusammen. Es gibt einen Haufen globaler Probleme. Kann man das übertragen, dieses Verhaltensspiel? Was würde das bedeuten?
Absolut, glaube ich schon, ja. Also erst noch eine kleine interessante Wolte des Ganzen. Mhm. Das total überraschende Ergebnis damals war, dass das war so ein Programmierwettbewerb, wie gesagt. Ja. Das heißt, verschiedene Strategien sind gegeneinander angetreten und die Leute haben sich irgendwie nach hinten rückwärts einen Knoten in den Kopf gemacht. Und wie muss man die letzten 10 Entscheidungen vom anderen berücksichtigen bei der nächsten eigenen? Und gewonnen hat ein Programm, das einfach nur, wenn der Partner mich in der letzten Runde betrogen hat, dann kriegt er das einmal zurück. Mhm. Wenn er dann wieder mitspielt, spiele ich auch wieder mit. Das war die gesamte Strategie. Das Spiel heißt Tit for Tat. Das ist so wie heißt das die deutsche Entsprechung? Tit for Tat?
Zug um Zug, könnte man sagen, ne?
Also jedenfalls ist dieses Prinzip, dass das vergisst. Also dass das nicht sich merkt, der neigt zum Betrügen, dem vertraue ich jetzt nicht mehr, sondern es ist nur absolut reaktiv. Mhm. Wenn man einmal betrogen worden ist, schlägt man einmal zurück und dann ist gut. Das ist die Gewinnerstrategie und die haben dann eine zweite Runde gemacht, weil das keiner glauben konnte. Und dann haben sie versucht, gezielt das auszuhebeln und dann war es immer noch die Gewinnerstrategie. So, jetzt zu deiner Frage.
Ja.
Was bedeutet das für unseren Alltag? Was das bedeutet, glaube ich, ist, dass die erste wichtige Komponente ist, dass man nur kooperativ und produktiv mit Leuten interagieren kann, mit denen man eine dauerhafte Beziehung hat. Mhm. Also wenn du ständig neue Leute triffst, dann ist einfach in die Psychologie eingebaut, das nutzen wir aus.
Das heißt auch eine persönliche Komponente, weil mir im Zweifel egal ist, was Menschen in, weiß ich nicht, Indien, China oder in den USA so treiben, die ich nicht kenne. Also ich denke jetzt auch an so globale Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel, wo es ja auch irgendwie darauf ankommt, dass wir alle ähnlich agieren auf der Welt, so ein Stück weit. Ne?
Ja, also das trifft, glaube ich, auch hier im Stadtteil in Köln zu. Die Leute, die man nicht kennt persönlich, das ist jetzt, also das, ich sage das deswegen, weil das noch so ein bisschen ein anderes Thema ist. Wenn die Gruppe an sich schon verschieden ist von deiner eigenen Gruppe, dann hast du das quasi eingebaut, dann ist das von vornherein schon der Fremde. Da ist das verschärft, das Problem, weil das ganz schwer ist, den Fremden als jemanden anzunehmen, mit dem man diese Beziehung hat überhaupt. Aber auch mit den Leuten hier hat man dasselbe Problem. Aber sobald man das Gefühl hat, man ist Teil einer andauernden, ja, fällt kein besseres Wort ein als Beziehung, also was auch immer das genau ist, ne? Aber eines andauernden Austausches, dann gelten sofort diese anderen Regeln.
Mhm. Wie bist denn du eigentlich von Philosophie und vor allen Dingen auch Physik zu Neurowissenschaften gekommen und wie viel hat das alles miteinander zu tun?
Das ist so ein Dauerscherz in den Neurowissenschaften, dass man in allen Laborbereichen eigentlich immer gerne Physiker einstellt, weil die können zwar gar nichts von dem, was man da braucht, aber die können so viel Methoden, dass man die relativ schnell trainiert kriegt.
Ich verstehe.
Wie so einen dressierten Hamster. Also für mich persönlich war das schon ganz früh klar. Ich habe, als ich Physik fertig gemacht habe, war ich schon in der Neurologie, habe da meine Diplomarbeit gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mich diese Bewusstseinsfragen und also Physik ist ja, die moderne Physik ist nicht mehr so ganz objektiv durch die Quantenmechanik. Da ist ja dann dieser ganze, was schnell mal esoterisch wird, dass die Messung und die Wahrnehmung die Welt beeinflusst und so. Da kann man jetzt auch lang drüber reden, das ist, glaube ich, auch Quatsch, aber das ist auf jeden Fall thematisch, steht das im Raum plötzlich. Früher war das alles objektiv und messbar und fertig. Aber das hat mich, habe ich direkt gemerkt, hat mich total fasziniert und dann habe ich da schon in die Neurologie, in zuerst mal Augenbewegungsforschung den Ausweg aus der Physik genommen. Mhm. Und dann von da aus bin ich immer mehr in Wahrnehmungsthemen reingerutscht und dann kommt man automatisch an diese Themen ran. Weil, also ich habe viel visuelle Wahrnehmung gemacht und da steckt halt diese Mathematik von diesem Ziegenproblem. Das ist der Satz von Bayes, wenn wir mal ein bisschen technisch werden. Das ist ein schottischer Mönch, der auch zu seinen Lebzeiten gar nicht verstanden hat, was er da gemacht hat. Also der hat das ausgearbeitet und hatte es als Manuskript in seiner Hütte liegen und hat es nie veröffentlicht, weil ihm gar nicht klar war, wie fundamental und wie wichtig das ist. Und dann hat, glaube ich, ein Freund von ihm im Auftrag der Royal Society das ausgegraben und dann veröffentlicht. Und das ist, ich glaube, jetzt seit 30 Jahren bestimmt die Grundlage für alle Wahrnehmungsforschung. Also alles geht zu weit, aber eine ganz wichtige Grundlage.
Was ich mir so als Geisteswissenschaftler gedacht habe, ist, wenn jemand also erstmal Physik macht und sich da rein begibt, dann hat das ja vielleicht auch so ein bisschen was schon mit Wahrnehmung am Ende zu tun, mit Sicht auf die Welt, weil da ja ganz viele Fragen mindestens gestellt, möglicherweise auch erklärt werden, was unsere Welt, unser Leben, die Sicht auf all das, was wir hier tun, verändert. Ist das so eine Überschneidung gewesen, auch für dich in diesen beiden Begriffen, dass du halt irgendwie dich mit Themen auseinandergesetzt hast, die fundamental unsere Existenz betreffen?
Absolut. Ich glaube, da finde ich mich total wieder, ja. Also ich glaube, deswegen bin ich dann auch raus aus der Physik und in die Neurowissenschaften gegangen, weil ich gemerkt habe, dass mich die Frage nach der Verfasstheit der Welt, dass da das Bewusstsein einfach wahnsinnig wichtig für ist und dass diese objektiven Fragen, die sind auch toll und also wie gesagt, Quantenmechanik, da gibt es dann eh diese Grenzbereiche. Für mich persönlich war Thermodynamik so eine quasi religiöse Erfahrung, weil das mathematisch einfach so wahnsinnig schön ist. Aber ich fand dann doch interessanter, wieder sobald das Bewusstsein ins Spiel kommt und diese ganzen internen Mechanismen.
Wie viel verstehen wir von der Welt oder von all dieser Existenz auf unserem Planeten oder auch da draußen? So, ich habe schon mit so ein paar Physikern gesprochen und das ist irgendwie immer so eine, ich finde das tatsächlich mutig, sich mit Physik auseinanderzusetzen, weil man vor so vielem Unbekannten steht, oder? Oder vor so vielen Dingen auch, die man vielleicht anfängt zu verstehen, aber die so unfassbar groß sind, dass man eigentlich sich auch nie sicher sein kann, ob man sie richtig zu greifen bekommt.
Ja, da haben wir jetzt den Bogen zum Wahrheitsbegriff am Anfang geschlagen. Das stimmt absolut, aber also bei mir ist das, glaube ich, immer ein bisschen tagesformabhängig. Ich habe neulich auch schon mal behauptet, wir wüssten eigentlich jetzt alles in der Diskussion. Das war mir dann hinterher ziemlich peinlich. Mhm. Aber wir wissen natürlich, was die Physik angeht, tatsächlich wahnsinnig viel. Mhm. Das war auch so ein anderer Grund, warum ich aus der Physik raus bin, weil das Gefühl damals, und ich glaube, das ist zum gewissen Grad auch heute noch so, war, dass vielleicht in der Teilchenphysik bewegt sich noch was. Aber man wird jetzt nicht in absehbarer Zeit, weil der kriegen bestimmt Meldungen von Physikern, die widersprechen, aber man wird jetzt keine Maxwell-Gleichung entdecken in den nächsten Minuten, die Welt so umkrempeln, wie das damals passiert ist. Also was mich an der Physik schon immer fasziniert hat, ist eben genau das, dass man mit relativ einfachen Mitteln, deswegen habe ich auch die Thermodynamik gerade gesagt, weil da geht es ja dann um so Sachen wie, was ist Zeit? Der Zeitpfeil, ne, der thermodynamische Zeitpfeil, warum gibt es eine Vergangenheit und eine Zukunft? Das sind so Fragen, da denkt man eigentlich, das kann man jetzt, wie soll man das jetzt berechnen können, was soll das?
Und ja, oder wie kann man das verstehen am Ende auch so? Ne? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie so ein, also wie funktioniert Zeit? Weil das, was jetzt hier oben auf der Uhr läuft, das ist ja ein menschliches Konstrukt, oder? Also das ist ja eine Maske, die wir uns da drüber gelegt haben.
Ja, also die Fragen kann man natürlich auch nicht beantworten. Da ist dann wieder die Geisteswissenschaft zuständig oder die Psychologie meinetwegen oder vielleicht auch die Neurowissenschaft. Weil Zeitwahrnehmung und Zeit selber sind natürlich auch noch sehr verschiedene Dinge. Und Zeit ist ja schon nicht verstanden. Also ich habe jetzt gesagt, man kann das berechnen, aber der Zeitpfeil ist ein großes Mysterium. Und ich glaube, es gibt ja mehrere davon, dass die alle in dieselbe Richtung zeigen, was immer das genau heißt, ist auch mysteriös.
Was sind so für dich die größten Unbekannten auf der Welt? Und ob du jetzt als Physiker oder Neurowissenschaftler antwortest, kannst du dir überlegen.
Uff. Das ist aber eine harte Frage.
Ja, so ein bisschen fordern muss man ja auch an einem Sonntagmorgen. Ne?
Und ich nehme an, das ist zu billig, wenn ich jetzt einfach sage, die Antwort auf diese Frage zählt für mich zu den Größten.
Es wär nicht ungeschickt zumindest.
Ja.
Also ich lasse dir diese Option.
Mal sehen, ob ich den Trick machen muss. Also das ist in der Physik, glaube ich, ist das schwierig. Ich meine, ich kann natürlich sowas sagen wie, das große ungelöste Problem in der Physik ist ja, wir haben die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, die ganz viel erklärt und die einfach definitiv für das, wofür sie zuständig ist, die richtige Theorie ist. Und wir haben die Quantenmechanik, die ganz viel anderes erklärt und die definitiv für den Bereich die richtige Theorie ist. Und die sogar, also das ist ja eine Absurdität, die es in der Weltgeschichte noch nie gab, dass die Theorie die Messungen genauer vorhersagt, als wir überhaupt messen können. Also die Theorie spuckt bestimmte Sachen aus, die können wir gar nicht messen in der Genauigkeit, wie die Theorie das vorgibt. Und beide passen nicht zusammen. Das ist, glaube ich, in der Physik nach wie vor das große Rätsel, warum zwei Theorien, die mathematisch beide komplex und also ganz auch schwer zu verstehen sind, beide ihren Bereich total gut erklären und dann am Ende nicht zusammenpassen. Das ist aber jetzt schon ein sehr verstiegenes. Das ist jetzt kein Rätsel, wo man morgens aufwacht und denkt, heute beschäftige ich mich mal damit. Das ist halt so ein großes Fragezeichen, was über allem schwebt.
Dann reden wir nochmal darüber, wo du morgens sagst, da beschäftige ich mich heute mit.
Mein Thema gerade ist, als Folgethema für die Wahrnehmung ist, wozu Fehler eigentlich gut sind in allen Bereichen.
Auch eine sehr spannende Fragestellung tatsächlich. Da kann man ja vielleicht dann nochmal gesondert drüber sprechen.
Ja, gerne.
Vielleicht kriegen wir den Bogen nochmal so ein bisschen zurück vom ganz Anfang in eine Service-Richtung, weil ich gesagt habe, Fake News und so weiter, großes Problem, Desinformation, Wahrheit erkennen, das sind ja auch alles Wahrnehmungsfragen, wenn dieses Desinformationslevel jetzt irgendwie immer weiter steigt. Was würdest du uns raten zu tun? Also wie können wir unser Vorurteil so, was machen wir mit dem Urteil, bilden, dass wir in dieser Welt uns orientieren können?
Man muss immer sich bewusst sein, dass man auch Unrecht haben kann. Da ist schon viel gewonnen, weil ganz viel von diesen Fake-Sachen verbreitet sich, weil die Leute irgendwas hören, was in ihr Weltbild passt. Und das dann weiterverbreiten. Das ist ja dieser Confirmation Bias, heißt das in der Psychologie. Dann haben wir alle. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist, sich immer klar zu machen, gerade die Sachen, bei denen ich denke, ja, das, genau das sage ich doch schon seit 20, das da besonders vorsichtig sein, weil das stimmt vielleicht genau aus dem Grund dann nicht.
Das wäre quasi der Tipp für alle Menschen, die sich daran beteiligen, möglicherweise Fake News zu verteilen, bewusst oder unbewusst. Sowas passiert ja möglicherweise auch mal durch einen Klick und man ist sich gar nicht so sicher, was man da tut.
Also ich finde es immer sehr interessant. Ich bin auf Facebook ziemlich viel unterwegs und sehe zum Glück nicht viel von diesen Sachen, die da so virenartig geteilt werden. Aber wenn mir was begegnet, was offensichtlich falsch ist, also was heißt, das ist ja offensichtlich nicht offensichtlich falsch, sonst wird es ja nicht verbreitet.
Ja.
Aber das sind dann Sachen, die sehe ich und denke sofort, das kann ja gar nicht sein.
Mhm.
Und dann ist das meistens eine Google-Suche weit weg, die Aufklärung, dass das nicht stimmt. Das steht meistens schon irgendwo.
Das heißt, das könnte eine Lösung für den Rest sein, irgendwie so zu einer Art Bullshit-Filter werden.
Also wenn man das jetzt formalisieren würde, und da arbeitet Facebook, glaube ich, die haben ja natürlich auch ein Interesse daran, dass das nicht aufgeklärt wird, weil der Traffic denen nützt, das ist ja alles kompliziert. Aber im Prinzip könnte man das natürlich technisch lösen, dass man sagt, bestimmte Dinge, die schon, aber das ist dann wieder die Eingangsfrage, ne? Wem vertrauen wir? Wer soll das machen?
Mhm.
Also wem geben wir diese Macht zu entscheiden? Das ist ja quasi so eine Art Überzensur. Mhm.
Ja, das wäre dann bei Variante A, hast du gerade selber gesagt, die sozialen Netzwerke machen das selber. Die haben natürlich auch ein finanzielles Interesse daran, dass Dinge verteilt werden und dass wir uns möglichst viel in diesem Netzwerk aufhalten.
Mhm.
Variante B ist, wir machen das über eine Politik. Ne? Da ist so die Frage, wie sehr vertrauen wir der Regierung und ihrer Kompetenz in diesem Bereich? Auch eine schwierige Frage.
Ja, ne? Naja, die Frage ist nicht schwierig, das ist, ist unerfreulich, die Antwort leider.
Und Version B, C fällt mir jetzt gerade schon gar nicht mehr ein. Also da können wir ja eigentlich dann im Zweifel nur noch auf sowas wie eine logische Vernunft setzen.
Ja, die Version C ist, glaube ich, die unerfreulichste fast, weil man dann so an so neuronale Netzwerke oder künstliche Intelligenz denkt.
Ah.
Und das ist ja so, nochmal so ein ganz eigenes Thema, wo das hingeht. Und das, also da sprengt es definitiv den Rahmen, aber das ist auch so ein Hobbythema.
Ist ja natürlich auch eine spannende Frage, wie die, ne, also wie so ein, aber du sagst schon, es sprengt den Rahmen, wie eine künstliche Intelligenz unsere Welt wahrnimmt und dann, was auch immer sie damit tut, dann, ne?
Ja, es gibt ja diese Argumente, dass die Singularität, das ist ja das von vergessen, wer das aufgebracht hat, war das Kurzweil, in den 90ern, dieser Moment, in dem die künstliche Intelligenz die Fähigkeit erreicht, sich selber zu verbessern.
Mhm.
Das heißt Singularität, weil von da ab ist eigentlich alles gelaufen. Dann werden die rasant schlauer und dann sind wir irgendwann, ist das Verhältnis dann so wie von uns zu Hühnern. Und dann ist die berechtigte Frage, warum soll sich so ein Menschenäquivalent in dieser Welt, warum soll der Rücksicht auf uns nehmen? Wir nehmen auf die Hühner auch keine Rücksicht.
Hm.
Also, und wir nehmen noch nicht mal auf unsere Haustiere, wenn es hart auf hart kommt. Ne? Also Hühner ist jetzt ein extremes Beispiel, aber selbst wenn man umzieht, gibt es Leute, schläfern ihren Hund ein. Da würden die künstlichen Intelligenzen dann wahrscheinlich auch so machen.
Verdammt, wir brauchen noch irgendwas Versöhnliches für den Schluss. Das ist ja eine Dystopie, die wir jetzt gerade hier aufgezeichnet haben.
Und das andere, was ich noch, da sind wir jetzt auch durch dieses AI-Thema rausgeflogen. Das eine ist, dass man halt sich selber gegenüber misstrauisch ist. Und das andere ist, immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, er ist sich sicher über irgendwas.
Mhm.
Weil das gibt's nicht. Und wenn jemand das sagt, dann das ist schon ein ganz verdächtiges Zeichen. Und so kommt man aber ganz gut durch. Wenn man den Leuten vertraut, die einem das Gefühl geben, sie haben sich da Gedanken gemacht und einerseits, andererseits, da ist man ganz gut aufgehoben.
Hm. Guck mal, zumindest Service am Ende haben wir noch hingekriegt, wenn es jetzt auch so ein bisschen dystopisch geworden ist. Waren viele schöne Sachen dabei und ich glaube, wir hätten noch über eine Million anderer Dinge reden können. Eben im Vorgespräch hast du noch 16 Stichworte gesagt, die ich jetzt auch noch gerne irgendwie mit ins Gespräch genommen hätte. Lest einfach das Buch, würde ich sagen.
An dieser Stelle. Bitte.
Wahre Lügen, warum wir nicht glauben, was wir sehen, heißt es. Kai Schreiber, der Mann, der es geschrieben hat, Philosoph, Physiker, Neurowissenschaftler und der ist mein Gast gewesen hier in Deutschlandfunk Nova in deinem Sonntag.
Danke, dass du da gewesen bist und schönen Sonntag noch.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.